Das tut so, als hätten die, was immer man sich unter Liquidität vorstellen soll, irgendwelche geheimen Keller, in denen dann doch dieses ominöse Ding namens Liquidität rumliegt und sie haben nur die Tür zugeschlossen, damit ihnen keiner das wegnimmt. Das ist eine etwas verharmlosende Deutung dessen, der Zwangslage, in die die Banken allmählich reingerutscht sind. Sie haben dieses Zeug ja einfach nicht mehr. Ihre Reservefonds, was ich für den rationellen Ausdruck für Liquidität an der Stelle halte, ihre Reservefonds sind erschöpft. Das, was sie sich von ihren Zentralbanken leihen können, können sie sich zwar leihen, aber Zinsen müssen sie dafür schon zahlen und dann greifen die Zinsen für das bloß dafür, dass sie sich einen Reservefonds für den Ausgleich von Schulden leihen können, sie greifen dann ihr Geschäft an. Findet also richtig eine Rückwärtsabwicklung der Kreditmacht statt, die sie sich durch ihren Handel mit solchen Wertpapieren verschafft und gesteigert haben. Jede Abschreibung, die sie vornehmen, macht dem Elend kein Ende, sondern mindert ja um dieses Stück die Kreditmacht der Bank. Jedes Stück Liquidität, das sie sich bei der Zentralbank ausleihen müssen, bloß um so eine Lücke zu stopfen, reicht ein Loch in ihren Geschäftserfolg, weil dafür müssen sie Zinsen zahlen, ohne dass sie mit diesem Geld Zinsen verdienen. Sie müssen ja damit nur eine Schuld ausgleichen, müssen was auszahlen. Sie müssen Auszahlungen vornehmen, an die bei der Auftürmung von solchen Finanzpapieren nie gedacht war. Und mit jeder Abschreibung, die sie vornehmen, wächst ihr Bedarf an unproduktiven Kredit, also an Geld, mit dem sie eben bloß diese Lücke ausgleichen, statt ein neues Leihgeschäft anzuzetteln, und schrumpft ihre Verfügungsmacht über ehrenwerte Vermögenstitel. So, das war die Zwischenphase ungefähr bis Weihnachten. Und das, was jetzt die letzten Tage passiert ist, ist nichts anderes, als dass die Börsen, also die Instanzen, die mit den Aktien dieser Kreditinstitute handeln, sich untereinander über die geschwundene Kreditmacht des Bankgewerbes Rechenschaft abgelegt haben. Dass die nicht mehr so solide mit ihrer Kreditmacht in der Welt stehen wie bisher, das übersetzt sich für die Veranstalter dieses Gewerbes selber in eine Wertbestimmung der Aktien dieser Unternehmung. Dass deren Kreditmacht geschrumpft ist, bildet die Börse in Form von sinkenden Aktienkursen dieser Institute ab. So kann man das ausdrücken, wenn man mal die Personen, die das alles vollführen, rauslässt. Aber die sind ja auch mehr oder weniger, auch die sind ja Charaktermasken ihres absurden Geschäfts. Habt ihr die Abfolge? Also das ist richtig so klassisch abgelaufen. Eine Krise innerhalb des Finanzsektors fängt als Liquiditätskrise an, ufert in Abschreibungsnotwendigkeiten aus, und wenn die Abschreibungen mal im Gang sind und gleichzeitig das Urteil feststeht, das ist noch gar nicht zu Ende, diese Abschreiberei, mündet es in eine Minderbewertung der Finanzmacht der Banken, die da engagiert sind. Und in ihrer Konkurrenz untereinander tun die Banken auch noch das Nötige, um sich wechselseitig das reinzuwürgen. Weil die sind ja selber mit hauptbeteiligt bei ihrer wechselseitigen Bewertung an der Börse. Jetzt könnte man ja denken, na gut, dann sind die mal wieder ein bisschen untergestützt. Ist ja auch nicht schlecht, wenn die Kreditmacht der Banken mal ein bisschen schrumpft. Der Witz ist nur der. Eins, über das ich jetzt vorhin nur so andeutungsweise geredet habe, nämlich die Macht des Kreditgewerbes über den gesamten gesellschaftlichen Reproduktionsprozess. Unter dem Titel Vergesellschaftung des Privateigentums und in Form der Konkurrenz habe ich vorhin da ja ein bisschen dazu was gesagt. Das ist die Macht dieses Sektors über alles Produzieren und Verbrauchen in dieser Gesellschaft. Das läuft halt über ihre Bücher und nicht bloß über ihre Bücher, sondern auch durch ihr Kreditgebaren, durch ihr Diskontieren und Geldkapitalverleihen. Und jetzt haben sie dieses Geldkapitalverleihen zu einer Unterabteilung ihres Wertpapiergeschäfts herabgesetzt. Und in diesem Wertpapiergeschäft bricht einiges zusammen und das mindert ihre Kreditmacht. Ja, eins mindert es überhaupt nicht, nämlich die Macht dieser Kreditinstitute über den Rest der kapitalistischen Welt. Und dieser Rest der kapitalistischen Welt hat immerhin nichts Geringeres zum Inhalt als die jährlich erweiterte Reproduktion dieser Gesellschaft. Also das Waren produzieren, das Verkaufen und Kaufen, das Arbeitsplätze machen, das Leute ausbeuten, das Renten zahlen und so weiter und so fort. Am Ende sogar den Staatshaushalt. Das ist der Gegenstand, auf den sich die Befürchtungen richten unter dem Titel, könnte die Krise der Finanzmärkte auf die Realwirtschaft übergreifen. Ich denke, eine rationellere Fassung dieser Sorge besteht in dem Befund, die Macht, die Kreditmacht des Bankensektors ist dezimiert, ihre Macht über den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess bei uns und anderswo ist damit überhaupt nicht reduziert, nur ihre Macht dafür was zu tun, also mit Kredit den wieder in die Gänge zu bringen, nicht bloß ihre Lust und Laune, sondern ihre Macht das zu tun, die ist dezimiert. Und jetzt komme ich zu meinem Anfangsstatement zurück. Prognosen gebe ich nicht ab, wie das weitergeht. Das ist nur mal ein paar Ausführungen dazu, wie man vielleicht diese Verrücktheit der jetzigen Finanzkrise sich rationell klar machen könnte. So, das war schon der dritte Punkt. Jetzt kann man noch was sagen über den Staat, wie der darauf reagiert. Der überlässt natürlich den ganzen Zirkus nicht sich selbst. Ne? Und das ist auch ganz interessant, das ist wie eine Bestätigung für das bisher Gesagte, was dann die Staaten unternehmen. Das erste war eben die Öffnung, also quasi die Bereitstellung riesiger Reservefonds für die Banken, die in Liquiditätsverlegenheit waren. Also immer dann zu den Zahlungsterminen, wenn sowas fällig geworden ist. Die Banken mussten dann wirklich mal was aufkaufen und dann haben sie an dem Tag unbedingt so und so viele Milliarden gebraucht. Dann haben die Nationalbanken für diesen Tag und für die nächste Nacht und auch schon mal auf eine Woche richtig dick Liquidität hingetan und den Banken geliehen. Und haben damit natürlich Liquiditätsengpässe, Zahlungsnöte verhindert. Aber die Entwertung dieser Substanz, dieser Pseudosubstanz, dieses Wertpapierbestands der Banken, haben sie damit natürlich überhaupt nicht verhindert. So, was machen die Nationalbanken dann? Sie haben sich sogar zeitweise dazu verstanden, diese wertlos gewordenen Wertpapiere, diese unverkäuflichen Dinger, diese Asset-Backed Securities, selber befristet zu übernehmen. Also haben selber sich quasi als Aufkäufer oder vorübergehender Geldausleiher auf Grundlage dieser Papiere betätigt. Alles noch unter dem Gesichtspunkt, überbrücken, bis das Geschäft wieder losgeht. Gleichzeitig stand ungefähr jeden Tag dreimal im Handelsblatt und anderen Zeitungen, die Banker sind guter Hoffnung, dass das Geschäft demnächst wieder losgeht. Ist natürlich nicht wieder losgegangen, hab ich ja eben von gehandelt. Was machen jetzt die Nationalbanken? Die machen jetzt allmählich den Übergang. Offenbar ist es mit Liquiditätsspritzen nicht getan. Man muss der Kreditmacht der Banken überhaupt aufhelfen. Wie macht denn das eine Nationalbank? Sie hat dafür genau ein Mittel, nämlich den Kredit, den die Banken brauchen, den kann sie billiger machen. Sie kann denen gewissermaßen statt der Wertpapiere, die alle abgeschifft sind, kann sie ihnen Einlagen zugänglich machen. Sie kann ihnen gestatten, zu relativ billigen Preisen Geld bei ihnen auszuleihen. Dann haben die Banken Schulden bei der Nationalbank, aber sie haben dafür was in der Hand, nämlich Geld der Nationalbank, das sie wieder zum Kreditvergeben ermächtigt. Das können sie machen. Das machen die Banken ja, die Nationalbanken auch. Es hat bloß einen kleinen Haken. Es ist ja nicht bloß die Macht der Banken geschrumpft, Kredit zu vergeben, sondern die andere Seite, überhaupt Anlagestoff zu schaffen, das ist ja auch ziemlich in den Arsch gegangen. Es gibt ja die Geld, sie müssten ja wieder neue Verzinsungsversprechen als Wertpapier in die Welt setzen, damit das billige Geld der Nationalbank sich bei ihnen überhaupt wieder gescheit investieren lässt. Weil so ist es ja nicht, dass jetzt als Ersatz für diese ganzen kaputtgegangenen Finanzkapitalinvestitionsgelegenheiten auf einmal lauter Schuhfabrikanten und Friseure auf den Teppich stellen und sagen, gib uns das Geld, gib uns das Geld. Und alles, was sie nicht mehr in solche Finanzprodukte investieren können, investieren sie halt jetzt in Frisuren und Autos und Schuhe. So ist es ja auch nicht, dass jetzt die Banken statt an ihrem Finanzmarkt an der Realwirtschaft verdienen könnten. Deswegen ist auch das Erleichtern von, also diese Verbilligung von Zugriff auf Kreditmittel eine sehr halbe Maßnahme, der, was so einer staatlichen Nationalbank da einfallen kann, weil, wie gesagt, sie kann den Kreditvergabegeschäft der Banken wieder aufhelfen, aber der notwendigen anderen Seite, die Banken schaffen selber Anlagemöglichkeiten, das ist damit noch nicht wieder in Ordnung gebracht. Deswegen kommt dann ja auch so jemand wie der amerikanische Präsident auf die Idee, er schenkt überhaupt seiner Gesellschaft Geld, das sonst der Staat abkassiert hätte. Und vielleicht kommt dann ja darüber eine Nachfrage in Gang, die so viel produktives Geschäft generiert, dass dann die Banken wieder eine Adresse haben, an die sie ihren Kredit loswerden können, und schon geht eine neue Wachstumsphase in Amerika los, die sich gewaschen hat. Nur die Ankündigung eines solchen Konjunkturprogramms schafft selber noch keine Nachfrage, geschweige denn eine zahlungsfähige. Und so wie die Finanzmärkte gestrickt sind, reagieren die ja auch anders darauf. Die entnehmen der Ansage eines Konjunkturprogramms nicht, dass es demnächst wieder losgeht, sondern dass sogar der amerikanische Präsident die Lage sehr ernst findet. Und dann sagen sie, ja, das denken wir schon lange. Und wenn sogar der amerikanische Präsident das sagt, ohne dass der jetzt ein bekanntes Finanzgenie wäre, aber er ist der Chef der größten Wirtschaftsmacht der Welt. Und der kann die größten Dummheiten verbreiten, das sind immer Ansagen, was in seinem Land passiert. Ja, wenn der quasi ansagt, die Herrschaft über die größte Wirtschaftsmacht der Erde rechnet damit, dass ohne Staatshilfe der Laden ziemlich den Bach runtergeht, dann sind die kritischen Finanzexperten die ersten, die da nur raushören, Bach runter, Bach runter. Und misstrauen in dem Maße dann auch dieser wunderbaren Finanzhilfe, die ja sowieso erst auf dem Papier oder in der Planung ist. So viel dann noch als Nachtrag zu dem Beitrag des Staats zu der Finanzkrise. Ich müsste das entweder glauben oder fragen.
Wie geht es dann wirklich wieder los?
Ja, was weiß ich. Sobald du endlich deine Kneipe aufmachst und den Banken Kapital mal ihren Kreditmittel anbietest.
Sobald also meiner Glauben wieder
anfängt. Ja, nicht bloß Glaube, da muss dann schon auch ein bisschen das Geschäft wieder in die Gänge kommen. Das wird schon wieder irgendwann losgehen. Jetzt sagen Sie ja erstmal noch, es ist noch gar nicht richtig zusammengebrochen. Jetzt stehen ja erstmal die Finanzheimis auf dem Schlauch. Und dass die Kreditmacht der Banken geschmälert ist, da wird ja jetzt immer noch dran rumgerätselt, wie schwer wirkt sich das überhaupt auf die kreditnehmende Wirtschaft aus. Und wer soll denn das prognostizieren? Der Kapitalismus ist keine Planwirtschaft. Da kann man alle möglichen Szenarien sich ausdenken. Die Hauptschiene heißt zurzeit, oh, es wird ernst. Aber was weiß ich?
Was waren in der Vergangenheit die Ursachen für eigentlich wieder
Ja, dass irgendwann mal die Sache, er hat gefragt, was war in der Vergangenheit die Ursache dafür, dass es dann wieder losgegangen ist mit der Geschäftemacherei. Ja, die Ursache dafür ist nach dieser ganzen begriffslosen Logik dieser Marktwirtschaft, dass genug durchgestrichen worden ist, dass genug Pleite gegangen sind, sodass es Krisengewinner gegeben hat, die dann fähig waren, ihre verbesserte Konkurrenzsituation, so viele andere sind pleite gegangen, auszunutzen. Also wirklich wie auf einem, wie im, bei der Kneipenkrise anlässlich des Rauchverbots, da werden jetzt ist eine Krise im Gewerbe, einer nach dem anderen geht kaputt und da gehen so viele kaputt, bis die restlichen als Krisengewinner sagen, jetzt starten wir durch. So begriffslos läuft das ab. Du kannst dir das nicht dumm genug vorstellen, die Marktwirtschaft. Das ist halt kein Plan. Die Planung zwar immer zu, aber ihre Konkurrenzmanöver. Und du kannst ein Konkurrenzmanöver nicht so gut planen. Du bist immer mit einem Konkurrenten konfrontiert, der das genauso macht. Du kannst eine ganze Hausbank für deine Konkurrenzmanöver im Rücken haben. Du hast einen Konkurrenten gegenüber, der hat womöglich sogar dieselbe Hausbank und macht seine Manöver. Und wie das ausgeht, das ist eine Frage des Kampfes auf diesem wunderbaren Markt. Da ist halt keine Idylle. Und da prognostizieren, wann sind so viele kaputt gegangen, dass die nicht kaputt gegangenen wieder anfangen zu wachsen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Aber ich kann dir nur eins versprechen, solange die Betroffenen, die wirklich Geschädigten des Systems, den Zirkus kein Ende machen, geht das immer wieder irgendwann los. Zu neuen Bedingungen halt. Dann sind halt mal wieder eine Million Arbeitslose mehr, aber da hat man sich ja eh dran gewöhnt. Die meisten, also viele von uns haben ja noch Zeiten erlebt, wo eine Million Arbeitslose schon so ungefähr ganz furchtbar war, so ein halber Weltuntergang. Und jetzt sind unter 4 Millionen ein Erfolg. Verstehst du, gewöhnt sich auch die Menschheit an manche Brutalitäten. Und solange sie sich an sowas alles gewöhnt, geht es dann zu schlechteren Bedingungen immer wieder los. Vielleicht dann irgendwann mit einem Mindestlohn für 2,50. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich habe eine freie Aussage gemacht. Banken schaffen sich durch das Schaffen von Wertpapieren und letzten Teil des Kaufs der Wertpapiere ganz wahrscheinlich Kredit ab.
Ja.
Ich stelle mir jetzt mal banal nur vor, eine Bank gibt ein Wertpapier raus, eine Milliarde oder so, eine Anleihe. Die nächste Bank, der Einfachkeit halber, wenn die auch andere kaufen, kauft dieses Wertpapier. Dann hat die erste Bank, die es geschaffen hat, und das Geld von der anderen Bank in der Tasche, weil sie es abgekauft hat, hat in ihrer Bilanz einerseits diese Milliarde als Faktor steht, andererseits die Milliarde im Wertpapier plus Zinsverzug, worauf das Wertpapier als passiver steht. Und die nächste Bank, die es gekauft hat, hat in ihrer Bilanz ihre Milliarde weggegeben und hat jetzt als aktiver
eben durch die Vergrößerung ihrer Bilanz. Du musst es mal von der qualitativen Ecke her sehen. Die Emission eines Wertpapiers durch deine Bank A, 1 Milliarde, das ist ja immerhin ein Ding. Die Bank verspricht, ich kann so viel Gewinn erwirtschaften, dass ich 1 Milliarde mit Zins bedienen kann. Und wenn ich die Milliarde kriege, steht die Erwirtschaftung dieses Gewinns, also mein eigenes Wachstum, außer Frage. Mit sowas kommt diese Bank, die ein Wertpapier emittiert, ja an den Finanzmarkt. Wenn sie dieses Wertpapier abgekauft kriegt, dann ist das die praktische Bestätigung, okay, diese Bank ist wachstumsfähig. Und mit der mit der so beglaubigten Fähigkeit zum Wachstum kann die Bank dann ja auch mit dieser Milliarde was anfangen. Sie vergibt dann ja Kredit, sie will das ja nicht in den Keller legen, sondern vielleicht hat sie ja sogar schon einen Milliardenkredit vergeben und zieht sich über Wertpapier das dafür nötige Geld an Land. Dann heißt das Ding Refinanzierung. Also die Finanzmacht dieser Bank ist auf alle Fälle gewachsen. Und die andere Bank, die dafür ihr Geld hingelegt und dafür das Wertpapier bekommen hat, die hat damit ja das Kunststück vollbracht, Geld, das sie übrig hat, in Geldkapital zu verwandeln. Jetzt ist es ja zu einem Aktivum geworden. Das gehört ja nicht zu den Ironien der marktwirtschaftlichen Sprachregelung, dass ein Geld, sobald es verliehen wird, dass das gleichbedeutend ist mit, jetzt wird dieses Geld aktiv. Und das ist eine Aktivität dieses Geldes, das zielt auf den Zins, der dafür gezahlt wird und gilt selber als ein Aktivum im Sinne eines Vermögenstitels, für den sehr viel spricht, nämlich immerhin eine Bank, die damit ihr Wachstum, das ist ja die Bank Nummer 1, die damit ihr Wachstum bewerkstelligt. An dem Wachstum kriegt ja die zweite Bank Anteil, sodass diese Bank auch selber besser dasteht. Mit einer Forderung, soweit diese Forderung solide ist, steht sie gut da und ist sogar in der Lage, wenn sie selber jetzt ein neues Geschäft in Aussicht hat, für das sie die Milliarde von eben ganz gut gebraucht hätte, dann hat sie mit dieser Forderung was in der Hand, was sie selber wieder beleihen kann. Vielleicht sogar an eine andere Bank verkaufen, dann hat sie das Geld für ihr neues Geschäft. Oder sie betrachtet einfach, nimmt dieses Vermögen selber her als das Aktivum, auf das hin sie ein neues Passivum eröffnen kann, nämlich eine Schuld auf sich nehmen, mit der sie dann ihren nächsten Kredit bestreitet. Also insofern durch diesen Handel mit so einem Wertpapier wächst bei beiden Beteiligten die Macht, Kredit zu schöpfen, zu vergeben, an Leihkapital zu verdienen. Man kann das auch alles in Terminis des Vertrauens ausdrücken. Ja? Also wenn eine Bank ihr Wertpapier verkaufen will, dann heischt sie dafür das Vertrauen ihres Käufers. Und wenn sie es an den loskriegt, dann hat sie dem sein Vertrauen einkassiert. Das bessert dann ihren Status in der Welt des Kreditvergebens. Aber das ist halt so eine etwas fragwürdige psychologische Ausdrucksweise, für die ich eben jetzt lieber den Ausdruck Kreditmacht verwenden wollte, weil das ja dann auch bis in die Technik und in die rechtliche Lage beim Kreditverleihen hinein die Manövrierfähigkeit der Banken stärkt. Nebenbei, wenn das nicht so wäre, gäbe es diesen ganzen ausufernden Finanzmarkt gar nicht. Das ist immerhin ein Ding, da soll man dann ja immer mal wieder drüber staunen, was für irrsinnige Summen da rumgebucht werden. Und dass es sich bei all diesen irrsinnigen Summen um nichts anderes als Forderungen und Schulden handelt, das fällt dann ja ein bisschen unterm Tisch, aber das ist ja auch für diese Kreditsphäre ziemlich wurscht, damit handeln sie ja. Das ist ja auch klar, also was ich jetzt an Wertpapieren angedeutet habe, die diesen Finanzmarkt bestücken, die da also den Stoff für diesen Handel darstellen, das sind Anleihen und Aktien, das ist sozusagen das elementare Schwarzbrot dieses Finanzsektors. Die sind schon auf viel fantastischere Ideen gekommen. Es gibt Anleihen, wo die Rückzahlung in dem Versprechen besteht, beim Rückzahlungstermin die Aktien des Unternehmens zu kriegen. Auch das ist noch eine ziemlich simple Form von Wertpapier. Aber was die inzwischen alles erfunden haben und was die Hedgefonds dann noch dazu getan haben, das ist ein Zirkus für sich, der ja sogar noch die Schönheit an sich hat, dass dieser ganze Zirkus zum Gegenstand einer richtigen akademischen Forschung geworden ist. Also die einen sind dabei, lauter komplizierte Papiere zu konstruieren und die anderen sind dabei zu erforschen, was da eigentlich alles passiert ist. Und wenn du dich mal fragst, wofür sind eigentlich in den letzten Jahren von der schwedischen Nationalbank Nobelpreise für Ökonomie vergeben worden, dann sind das im Wesentlichen mathematische Modelle für eine ertragreiche Kombination von Gewinn und Risiko. Und zwar alles immanent in diesem Finanzsektor. Mit Ausbeutung von Proleten hat das alles längst nichts mehr zu tun.